RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 4 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Feuer in einem Hamburger Krankenhaus sind 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie viele ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Es war ein Großeinsatz in der Nacht am Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht. Die Polizei versucht jetzt, die Brandursache zu ermitteln. Das Marienkrankenhaus ist mit rund 600 Betten und über 90.000 Behandlungen im Jahr eine der größten kirchlich geführten Kliniken in Norddeutschland.
Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Berlin findet heute eine riesige Fahrraddemo statt. Zehntausende Menschen wollen auf 20 Routen aus dem Umland in die Innenstadt fahren. Viele Straßen und auch einige Autobahnabschnitte sind deswegen gesperrt. Organisiert wird die Sternfahrt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Für den ADFC hat die Aktion auch eine politische Dimension. Der Club fordert unter anderem mehr sichere Radwege. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der französische Meister Inter Mailand klar mit 5:0. Es war das höchste Endspielergebnis in dem Wettbewerb. In Frankreich kam es nach den Spielen zu Zwischenfällen. In Grenoble sind 4 Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Fans raste. In Paris gab es Ausschreitungen und mehrere Festnahmen. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad und am Dienstag freundlich im Süden, Schauer und Gewitter, an der Nordsee Regen 19 bis 26 Grad. Es ist 4:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt vom Norddeutschen Rundfunk in Hamburg mit Detlef Karg im Studio. Willkommen zu Berichten aus Politik und Gesellschaft, hier noch bis 6 Uhr. Heute wird in Polen ein neuer Präsident gewählt, nachdem bei der ersten Runde vor 2 Wochen kein Kandidat die absolute Mehrheit erhalten hatte, findet jetzt eine Stichwahl statt. 2 Kandidaten sind im Rennen. Für das Regierungsbündnis kandidiert der bürgerlich-liberale Warschauer Stadtpräsident Rafał Trzaskowski. Die nationalkonservative PiS unterstützt den parteilosen Karol Nawrocki. Die Wahl könnte entscheidend sein für die politische Ausrichtung des Landes und sie wird vermutlich denkbar knapp. Wie in Deutschland, so wählen auch die Menschen in Polen regional sehr unterschiedlich. Unsere Reporterin Elisa Göppert vom RBB hat sich einmal in der Schwesterstadt von Frankfurt-Oder in Słubice umgehört.
Nur ein Sonntagsspaziergang über die Oderbrücke. Für Polen in Frankfurt sind es kurze Wege zum Wahlbüro in Słubice. Dort werde anders gewählt als im Durchschnitt des Landes, sagt Sören Bollmann. Er leitet das Frankfurt-Subice-Kooperationszentrum.
Nationalistische Kandidaten haben in Subice traditionell erheblich weniger Zulauf als im durchschnittlichen Polen oder gerade auch in Ostpolen.
Knapp 10% weniger Stimmen als insgesamt im Land hat der nationalkonservative Kandidat Karol Nawrocki im ersten Wahlgang in Subice bekommen. Ein Ergebnis, das so in der kompletten Grenzregion gilt.
Traditionell die Regionen in der Nähe zu Deutschland, das heißt in Westpolen, wählen eher bürgerlich-liberal und in Ostpolen eher rechtskonservativ.
Dagmara Jajesniak-Quast leitet das Center of Polish and Ukrainian Studies an der Frankfurter Viadrina-Universität. Sie erklärt dieses unterschiedliche Wahlverhalten durch die Nähe zur Grenze. Für die Menschen im Westen des Landes seien die Verflechtungen zwischen Deutschland und Polen im Alltag sehr wichtig.
So gesehen haben, sind sie nicht so beeinflussbar auf die Argumente der recht konservativen Kandidaten bzw. Parteien, die vor Deutschland warnen oder von Europa warnen.
Die Wirtschaftshistorikerin beobachtet die Wahl am Wochenende in Warschau.
Ich traue mich tatsächlich keine Prognose zu geben, weil das ist zu knapp. Jede Stimme zählt.
In Umfragen liegen die beiden Kandidaten aktuell nur einen Prozentpunkt auseinander. 8% der Bevölkerung sei derzeit noch unentschieden, sagt Tamara Jajesniak-Quast. Sie glaubt, dass die Stimmen von Frauen und Jugendlichen am Ende über die Wahl entscheiden könnten. Bei einer Straßenumfrage in Stettin zeigt sich, wie unterschiedlich die Positionen junger Menschen sind.
Ich hoffe, dass es nicht die Peace wird. Ich werde bei der Runde die Rechten wählen.
Wir haben schon wieder nur die Wahl zwischen dem einen und dem anderen Lager, das seit langem an der Macht ist. Wir Jungen hätten anders gewählt.
Egal, um welchen Kandidaten es geht. In Polen werde intensiv diskutiert, beobachtet Dagmara Jajesniak-Quast.
Auch in den Familien, sogar bei dem Kaffeetratsch versucht man darüber zu sprechen, was kann man noch machen, um den gewählten Kandidat tatsächlich zu stärken.
Wer damit erfolgreicher war, wird sich am Sonntag nach 21 Uhr zeigen. Dann sind die Wahllokale in Subice und ganz Polen geschlossen.
Vor der Präsidentenwahl. Elisa Göppert hat mit Menschen in Polen gesprochen. Und die Präsidentenstichwahl in Polen, sie ist durchaus mehr als eine innenpolitische Angelegenheit. Sie hat auch europäische Bedeutung. Der proeuropäische Kurs der derzeitigen Regierung, er könnte mit einem von der nationalkonservativen PiS-Partei gestützten Präsidenten einen Rückschlag erleiden. Grund für uns also, das Thema noch einmal ein wenig zu vertiefen. Meine Kollegin Irina Grabowski vom Rundfunk Berlin-Brandenburg hat über die Wahl mit Agnieszka Wada-Konefau gesprochen. Sie ist stellvertretende Direktorin des Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Die erste Frage an sie war, wem sie die besten Chancen auf den Sieg einräumt.
Das kann man nicht sagen. Das ist wirklich Kopf am Kopf rennen. Die letzten Umfragen haben gezeigt, das sind wirklich, es geht dann um ein paar hunderttausend Stimmen, die entscheiden. Das war auch so vor 5 Jahren. Also niemand traut sich dann zu sagen, wer gewinnt.
Ja, und das ist ja auch diese Befürchtung, ein knapper Ausgang, weil es lange juristische Auseinandersetzungen geben könnte. Warum ist das eine Furcht? Also warum könnte es diese Auseinandersetzung geben und was bedeutet das?
Ja, natürlich, wenn das so knapp ist, dann ist immer die Seite, die am Ende verloren hat, unzufrieden. Und man sagt am Ende, also das ist so juristisch geregelt, entscheiden die Richter. Und teilweise oder hauptsächlich die Richter sind immer noch von der PiS-Partei berufen worden in den letzten Jahren. Und da gab es Gerüchte, ja, vielleicht werden sie das so entscheiden, dass die Wahl ungültig ist, weil Trzaskowski gewinnt, also nicht der Kandidat, der die PiS-Partei unterstützt.
Was steht denn auf dem Spiel bei dieser Stichwahl?
Ja, das ist eigentlich eine Richtungswahl für Polen. Das heißt, in welche Richtung Polen sich entwickeln wird. Für die Regierung, das ist entscheidend, ob der Präsident von dem eigenen Lager kommt und die Gesetze unterschreibt, dass die Regierung verabschiedet. Nämlich in Polen muss der Präsident alle Gesetze unterschreiben. Mit dem Vetorecht hat er die Möglichkeit, alle Gesetze zu blockieren. Das ist natürlich für jede Regierung ein großes Problem. Aber es geht auch, inwieweit europäisch bleibt das Land, inwieweit der Präsident wirklich progressiv, liberal, europäisch denkt oder ob man einen konservativen Präsidenten hat und damit auch nicht so europafreundlich.
Ja, wenn man das mit Andrzej Duda, dem bisherigen Amtsinhaber, vergleicht, wie würde das mit Karol Nawrocki werden?
Das ist ein bisschen ähnlich, das kann man schon vergleichen. Beide sind aus dem gleichen Peace-Lager. Präsident Duda hat auch schon mit dem Vetorecht viele Gesetze blockiert. Das kann man von Nawrocki auch so erwarten. Präsident Duda war sehr proamerikanisch, aber in dem Sinne, er hat auch gute Beziehungen zu Trump gehabt und hat sich gefreut, dass Trump gewonnen hat. Nawrocki hat auch schon im Wahlkampf das Weiße Haus besucht und sogar sich mit Trump im Weißen Haus getroffen. Aber man kann erwarten, Nawrocki kann noch konservativer werden und noch mehr antieuropäisch als Duda.
Nun wird es für beide, ob jetzt nun Rafał Trzaskowski oder Karol Nawrocki diese Wahl gewinnen, darauf ankommen, auch das Land zu einen. Wem, denken Sie, wird das mehr ein Anliegen sein?
Also alle sagen, das ist ihr Anliegen. Alle, ich meine nicht nur die zwei Kandidaten, aber die beiden Lager auch. Am Ende, wir wissen, nach alle Wahlen hat das nicht geklappt. Habe ich einfach Zweifel, ob das so von einer Person abhängig ist. Ich habe die Befürchtung, dass es einfach von der ganzen politischen Klasse, politischen Elite abhängig ist. Da würde ich sagen, da ist viel zu tun und das wird nicht ein oder zwei Jahre dauern. Das ist einfach wirklich ein großes Projekt und hat Chancen, aber wird schwierig werden, unabhängig davon, wer.
Ja, da kommen wir vielleicht auch zu diesem erstaunlichen Ergebnis im ersten Wahlgang. Da haben rechtsextreme Präsidentschaftskandidaten doch viele Stimmen geholt in Polen, aber auch bei Auslandspolen und Deutschland sogar prozentual noch mehr. Woran liegt das?
Das liegt daran, dass diese Kandidaten antisystemisch sind. Das heißt, diejenigen, die dieses Duopol Bürgerplattform versus Recht und Gerechtigkeit nicht unterstützen wollten, sie haben diese Kandidaten gewählt, auch unabhängig davon, ob sie manchmal antisemitisch oder sehr rechtskonservativ sind. Vor allem junge Polen haben sich mit solchen Themen nicht beschäftigt. Sie wollen einfach keinen Trzaskowski und keinen Nawrocki unterstützen und die denken sehr liberal wie manche von diesen Rechtskonservativen. Aber natürlich, das ist eine bunte Mischung und man kann erwarten, dass teilweise diese Wähler auch hier zu Hause bleiben. Teilweise werden sie Trzaskowski, teilweise Nawrocki unterstützen. Und das ist gerade die große Frage, die man nicht richtig beantworten kann.
Noch eine kurze Frage zum Schluss. Während des gesamten Wahlkampfs in Polen war ja auch wieder Deutschland Thema. Das hat schon Tradition. Warum? Also was wird da kritisiert? Woher kommt das Misstrauen?
Also natürlich, Misstrauen kommt aus der Geschichte. Das ist sehr einfach mit Deutschland als so sehr malerisch ist, dass man so einfach, metaphorisch einfach zu zeigen, die Deutschen waren immer böse gegenüber Polen. Aber Deutschland hat auch gerade gute Argumente geliefert. Das muss man so objektiv sagen, mit Zurückweisungen von Migranten nach Polen, mit Grenzschließungen hat sich Deutschland einfach auch sehr, sagen wir schon, egoistisch gezeigt, weil diese Migranten über Polen nach Deutschland wollen. Sie wollen nicht in Polen bleiben. Das ist Spiel von Lukaschenka, das gespielt wird mit den Migranten. Da haben sich die Polen so gefühlt, dass Deutschland schon wieder einfach etwas gegen Polen macht und so weit. Das war einfach mit dieser sogenannten deutschen Karte wieder diesmal Wahlkampf zu machen.
Sagt Agnieszka Ładak-Honewał vom Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Wir blicken in die Schweiz. Nach dem Gletscherabbruch vom vergangenen Mittwoch im Lötschental scheint sich die Lage vor Ort etwas zu stabilisieren. Der aufgestaute Gebirgsfluss dort hat sich neue Wege ins Tal gesucht. Eine Flutwelle ist ausgeblieben. Neue Felsstürze sind aber weiterhin möglich. Thomas Wagner über den aktuellen Stand.
Die Situation ist ein bisschen besser als gestern.
Dieser Satz sorgt für ein klein wenig Erleichterung. Raphael Majora, Chef der Dienststelle für Naturgefahren im Schweizer Kanton Wallis, sprach von einer leichten Entspannung der Gefährdungslage im Lötschental. Denn der riesige Stausee, Majora sprach vom Plattensee, benannt nach dem verschütteten Dorf Platten, wird ganz langsam kleiner. Er hatte sich gebildet, nachdem die Massen aus Fels und Geröll über dem Dorf Platten die Lonza, ein durch den Ort fließender Fluss, aufgestaut hatten. Die Gefahr dabei, die Wassermassen könnten die Häuser benachbarter Dörfer mitreißen. Doch die Wassermassen des jungen Plattensees werden, so Raphael Majora, durch langsame Abflüsse immer weniger.
Die Höhe der See ist ein bisschen niedriger heute als gestern. Es ist ungefähr ein Meter tiefer gegangen. Das bedeutet von ungefähr 1 Million Kubikmeter Wasser zu ungefähr 800.000 Kubik Wasser.
Allerdings gilt nach wie vor:
Die Gefahr im Katastrophengebiet ist noch nicht gebannt. Also auch hier, es ist noch nicht möglich, dass Menschen, die hier in diesem Gebiet arbeiten können.
So Staatsrätin Franziska Biener, Vertreterin des Kantons Wallis, will heißen, derzeit ist es noch völlig ungewiss, wann genau Bergungs- und Aufräumtrupps zum Katastrophengebiet vordringen können, also genau dort, wo die Straßen und die Häuser von 346 Gemeindebewohnerinnen und Gemeindebewohnern unter Geröll und Felsmassen begraben worden sind. Obwohl der Pegel des Stausees ein wenig zurückgegangen ist, mahnt Matthias Bellwald, Gemeindepräsident von Platten, weiterhin zur Vorsicht.
Es ist aber noch verfrüht, eine Entwarnung aussprechen zu können.
Denn man müsse genau die Wetterentwicklung beobachten.
Wenn sehr große Schneeschmelze infolge von Temperaturschwankungen eintritt, ist klar, dass auch hier eine Erhöhung des Spiegels nicht ganz auszuschließen ist.
Ausdrücklich bedankte sich der Gemeindepräsident des verschütteten Dorfes im Schweizer Lötschental für den Zuspruch, den er und die Einwohnerinnen und Einwohner erhalten hätten. Und auch für die Ermutigung für den Plan, das Dorf wieder aufzubauen.
Plattnerinnen und Plattner, ihnen wurde der Glaube an ein neues Platten und an eine Zukunft im Lötschental gepflanzt. Und es gilt jetzt, diese zarte, wertvolle Pflanze zu pflegen und zu schützen.
Matthias Bellwald kündigte zeitnah eine Urversammlung an, also eine Gemeindeversammlung, an der alle Bürgerinnen und Bürger teilnehmen können. Dann soll darüber gesprochen werden, wie es weitergeht mit dem Plan des Wiederaufbaus. Darüber hinaus gilt es aber erst einmal, ganz praktische Probleme zu lösen, eine Anlaufstelle einzurichten für diejenigen Bürgerinnen und Bürger, die Haus und Hof verloren haben.
Nach wie vor ist es uns nicht gelungen, für Familien und Lebensgemeinschaften befriedigende Lösungen zu finden, welche einen Verbleib in der Wohnung als Mieter für mindestens 2 bis 3 Jahre in Aussicht stellen.
Hier hofft der Gemeindepräsident auf Solidarität und unbürokratische Hilfe.
Was wir nicht brauchen können zurzeit, ist Pessimismus und Amtsschimmel. Sie spüren, hören und verstehen, dass ich als Gemeindepräsident von Platten zusammen mit meinen Kameraden in der Verwaltung alle Kraft vorbehaltlos für den Neuaufbau von Platten einsetzen werden.
Ein Neuaufbau, den die Betroffenen im Schweizer Lötschental so zeitnah wie möglich angehen wollen.
Thomas Wagner informierte. Und wir kommen zur Wettervorhersage für heute Sonntag, den 1. Juni. In der Früh einzelne Schauer und Gewitter bei 18 bis 11 Grad. Am Tage ist es dann wechselnd bewölkt. Von der Nordsee bis zum Saarland. Im Tagesverlauf meist trocken. Sonst Schauer oder Gewitter mit lokaler Unwettergefahr, vor allem durch Hagel oder Starkregen. Die Temperaturen in der Nordwesthälfte 19 bis 25 Grad. In der Südosthälfte 25 bis 29 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus westlichen Richtungen. Und hier die Temperaturen deutscher Städte zur Stunde. In Kiel 15 Grad, Hamburg 16 Grad, Rostock 14 Grad, Hannover 18 Grad, Berlin 16 Grad, Kassel 15 Grad, Essen 16 Grad, Köln 17 Grad, Frankfurt am Main 16 Grad, in Erfurt 15 Grad, Saarbrücken 17 Grad, Nürnberg 14 Grad, Dresden 18 Grad, in Stuttgart 17 Grad, Freiburg meldet 20 Grad und München 19 Grad. Und hier der Blick auf die Uhr an diesem frühen Sonntagmorgen. 4.18 Uhr ist es.
Die ARD-Infonacht.
Besuche bei US-Präsident Trump im Weißen Haus können mitunter konfrontativ verlaufen. Das hat nicht nur der ukrainische Präsident Zelensky zu spüren bekommen, sondern vergangene Woche auch der südafrikanische Präsident Ramaphosa, der sich aber besser behaupten konnte. Trump hatte ihn mit dem Vorwurf konfrontiert, dass an der weißen Bevölkerung in Südafrika ein Genozid verübt werde. Wir haben auch hier darüber berichtet. Unsere Kollegen aus dem Faktenfuchs-Team des Bayerischen Rundfunks haben sich die angeblichen Beweise des US-Präsidenten noch einmal genauer angesehen. Darüber berichtet nun Max Gilbert.
Mit ausgedruckten Fotos und Artikeln will Donald Trump angebliche Gewaltverbrechen gegen weiße Südafrikaner belegen. Die Papiere zeigt er seinem südafrikanischen Amtskollegen Cyril Ramaphosa und den Kameras. Doch das Bild, auf dem laut Trump die Gräber weißer Farmer zu sehen sind, zeigt in Wahrheit etwas anderes. Es stammt aus dem Kongo, wo Häftlinge beim Ausbruch aus einem Gefängnis mehr als 100 Frauen vergewaltigten und lebendig verbrannten. Das Foto ist ein Standbild aus einem Video der Nachrichtenagentur Reuters. Darin sind zahlreiche Leichensäcke zu sehen. Trump hat es für seine falsche Behauptung über Südafrika zweckentfremdet. Zum Entsetzen von Jafar Al-Khattanti, dem Videojournalisten von Reuters und Urheber des Videos.
Vor den Augen der ganzen Welt hat Präsident Trump meine Aufnahme benutzt. Das, was ich in der Demokratischen Republik Kongo gefilmt habe, um Präsident Ramaphosa zu überzeugen, dass in seinem Land weiße Menschen von schwarzen Menschen getötet werden.
Auch Videos von angeblichen Gräbern mit weißen Kreuzen, die Trump im Oval Office präsentiert, zeigen in echt etwas anderes. Der US-Präsident nutzt die aus dem Zusammenhang gerissenen Aufnahmen, um gezielt eine falsche Behauptung zu befeuern, dass es in Südafrika einen Völkermord gegen Weiße gebe. Das sagt er bereits einige Tage vor dem Treffen im Oval Office bei einer Pressekonferenz.
But it's a genocide that's taking place that you people don't want to write about, but it's a terrible thing that's taking place.
Trump-Berater Elon Musk, gebürtiger Südafrikaner, verbreitete die falsche Behauptung ebenfalls. Auch wenn es in Südafrika vereinzelt zu Gewalt an weißen Landwirten kommt, tatsächliche Belege für einen Völkermord, also eine absichtliche, systematische Auslöschung einer Ethnie, gibt es keine. Weder Human Rights Watch noch Amnesty International erwähnen in ihren aktuellen Berichten über die Menschenrechtslage in Südafrika einen Genozid an Weißen. Gareth Newman ist Leiter eines Programms für Justiz und Gewaltprävention am Institut für Sicherheitsstudien in Südafrika. Er sagte dem US-Faktencheck-Medium PolitiFact:
Als unabhängiges Institut, das Gewalt und Gewaltverbrechen in Südafrika verfolgt, wären wir die Ersten, die Alarm schlagen und der Welt die Beweise vorlegen würden, gäbe es irgendeinen Hinweis auf einen Völkermord oder gezielte Gewalt gegen eine Gruppe aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit.
Und auch der Südafrika-Korrespondent der ARD, Richard Klug, sagte im Anschluss an das Treffen im Oval Office bei Tagesschau 24:
Es gibt in Südafrika keinen Völkermord. Es ist schlichtweg falsch, was Donald Trump da behauptet.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, für seine Genozidvorwürfe liefert Donald Trump keine Belege. Stattdessen verbreitet er Desinformation. Bilder und Videos, die er im Oval Office beim Treffen mit Ramaphosa präsentierte, waren aus dem Zusammenhang gerissen und zeigen in Wahrheit etwas ganz anderes.
Soweit diese Informationen von Max Gilbert. Wir kommen ins Inland. Trotz der jüngsten Niederschläge, viele Böden sind noch immer sehr trocken. Und Landwirte machen sich Sorgen, dass sie in diesem Jahr eine schlechte Ernte einfahren könnten. Aber es gibt auch zufriedene Bauern, jene nämlich, die seit einiger Zeit Pflanzen anbauen, die bislang gar nicht heimisch waren in Deutschland. Sie erhoffen sich eben vom Klimawandel auch neue Geschäftsfelder und passen ihre Produktion an. So wie einige Landwirte in Brandenburg. Dort sind die Böden ohnehin trockener als im Rest Deutschlands. Und mancherorts werden mittlerweile dort Kichererbsen angebaut. Sehr zur Freude ihrer Besitzer in diesen Zeiten. Und Felix Krüger hat sich auf einem Feld bei Seeloh umgeschaut.
Kleine rötliche Kugeln rollen durch die Hände von Bernhard von der Marwitz. Er zeigt stolz die Ernte vom letzten Jahr, Brandenburger Kichererbsen.
Da haben wir ja ungefähr so 0,6 Hektar angebaut und damit irgendwie knapp 800 Kilo geerntet. Und seitdem versuchen wir jetzt, die in die Vermarktung zu bringen.
Der Biobauer aus Friedersdorf bei Seeloh gehört zu den ersten Landwirten, die das Experiment mit der orientalischen Ackerfrucht wagen. Die Sorte Irenka ist auf seinem Acker im letzten Jahr am besten aufgegangen. Noch besser scheinen die Prognosen für dieses Jahr zu sein, denn die bisherige Rekordtrockenheit macht der Hülsenfrucht wohl kaum etwas aus. Sie steht prächtig auf dem Feld, ist etwa 10 cm hoch, die gefingerten Blätter wehen im Wind. Davon überzeugen sich am Vormittag rund ein Dutzend Interessierte. Landwirte, Agrarexperten, Experimentierfreudige. Sie alle folgen der Einladung auf den Acker bei Friedersdorf.
Und gerade in solchen Bedingungen wie jetzt ist die Kichererbse ein absoluter Winner,
sagt Isabella Krause von der Regionalwert AG. Sie glaubt an die Zukunft der Eiweiß-Powerfrucht auch auf heimischen Äckern. Sie ist quasi Brandenburgs Kichererbsenbeauftragte. 13 landwirtschaftliche Betriebe hat sie vernetzt und begleitet sie durchs Anbaujahr. Ihr Ziel ist es, den regionalen Anbau einer klimaresistenten Pflanze voranzubringen.
Sie kommt eben mit Trockenheit und mit Hitze gut klar. Sie ist gesund für den Acker, aber eben auch für den Menschen als Ballaststoff und Proteinträger.
Auch der Landwirt Bernhard von der Marwitz glaubt an das Potenzial der Kichererbse.
Wir haben ja eine Idee. Wir wollen ja uns irgendwie weiterentwickeln. Wir wollen tatsächlich diesem schnell sich verändernden Klima entgegenwirken und wollen irgendwie gucken, dass wir Kulturen etablieren können, die einfach hier in Brandenburg eine Zukunft haben.
Noch ist die Kichererbse nur ein Beikraut in der heimischen Landwirtschaft. 130 Hektar bauen die Betriebe in diesem Jahr an. Wenn's gut läuft, erwarten die Landwirte eine Ernte von etwa 150 Tonnen. Im September wissen sie mehr.
Felix Krüger war das über die Kichererbse in Brandenburg.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Christina Schröder und einem neuen Champions-League-Sieger. Denn Paris Saint-Germain hat erstmals die Königsklasse gewonnen. Und wie? Im Finale in München deklassierte PSG Inter Mailand und gewann mit 5:0. Edgar Endres berichtet.
Es ist ein Fußballfest der Pariser, dieses gestrige Finalspiel. Selbst das 5:0 ist noch gnädig für Inter ausgegangen. Luis Enrique, der spanische Trainer, führt also PSG erstmals zum Henkelpott-Triumph mit einem Team ohne die Superstars früherer Jahre. In der warmen Frühlingsnacht Münchens geht Inter unter, liegt bereits nach 20 Minuten durch Hakimi und Doué 0:2 zurück. Paris bleibt auch in der zweiten Halbzeit auf dem Gaspedal, macht weitere 3 Tore durch Doué, Kvaratskhelia und Mayolou. Nach dem verlorenen Finale 2020 gegen die Bayern ist Paris damit endlich am Ziel. Und das auf beeindruckendste Weise mit einem jungen, hungrigen Team.
Tja, und der deutsche Nationalspieler Jan-Oriol Bissek von Inter Mailand verletzte sich nur wenige Minuten nach seiner Einwechslung am Oberschenkel. Bissek sollte nach dem Champions-League-Finale zum DFB-Team dazustoßen. Die Nationalmannschaft bereitet sich nämlich seit diesem Wochenende auf das Nations-League-Final vor. Mittwoch geht's im Halbfinale gegen Portugal. Wieder mit dabei ist Torjäger Niklas Füllkrug nach 9-monatiger verletzungsbedingter Pause.
Der Bundestrainer hat mich bestimmt nicht eingeladen, weil ich die beste Saison meiner Karriere gespielt habe, sondern wahrscheinlich eher aufgrund dessen, dass ich halt ein paar Qualitäten habe, die, glaube ich, jeder Mannschaft gut tun. Und dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass ich das hier hoffentlich wieder unter Beweis stellen darf.
Auch die deutsche Nummer 1, Marc-André Ter Stegen, ist nach schwerer Knieverletzung wieder mit am Start. Abreisen musste unterdessen der Mainzer Nadim Amiri wegen Adduktorenproblemen. Bei den French Open hat Deutschlands Tennisstar Alexander Zverev zum 8. Mal in Folge das Achtelfinale erreicht. Guido Ringel hat die eindrucksvolle Partie in Paris verfolgt.
Man kann es ja mal direkt beim Namen nennen, das war bärenstark. Alexander Zverev hat mit einer Reifenleistung das Achtelfinale erreicht hier in Paris. Dreisatzsieg gegen den flinken und unangenehmen Flavio Cobolli. Der Italiener kam mit der Empfehlung des gewonnenen Turniers in Hamburg hier nach Paris. In Start Roland Garros, aber gegen einen druckvollen und fast jederzeit konzentrierten Zverev war nichts zu holen. Der Hamburger war im vollen, großen Stadion der tonangebende Spieler. Überzeugte mit Druck und Genauigkeit, vor allem in den Durchgängen 1 und 3. Nichts konnte Zverev aus der Ruhe bringen, auch die Hitze und die Sonne nicht. Insgesamt ein extrem positiver Eindruck des Deutschen, der als Nummer 3 der Welt einer der Mitfavoriten bleibt hier auf den Titel.
Um ins Viertelfinale einzuziehen, muss Zverev gegen den Niederländer Talon Griekspoor gewinnen. Und noch ein Deutscher hat es ins Achtelfinale geschafft, Daniel Altmaier. Für ihn geht's gegen den favorisierten US-Amerikaner Francis Tiafoe. Für die beiden deutschen Tennisprofis geht's also in Paris weiter. In Leipzig hat Turnass Andreas Toba dagegen Schluss gemacht. Und zwar endgültig. Toba hat seine Karriere bei der Heim-EM beendet und das mit einer Medaille. Zum Abschluss gab Silber am Reck für den 34-Jährigen, der glückselig über dieses Happy End wirkte.
Ich hoffe, dass die ganzen Zuschauer einen Einblick in meine Turnwelt gekriegt haben. Über Jahrzehnte bin ich dem Turnsport treu geblieben und bleibe es weiterhin, auch nach dieser Karriere als Trainer. Ich liebe diesen Sport und ich hoffe, ich konnte ein bisschen Leidenschaft rüberbringen.
Außerdem gab es gleich 2 deutsche Medaillen für die Männer am Barren. Gold ging völlig überraschend an Nils Dunkel und Bronze an Timo Eder.
Und zum Schluss gibt's noch zwei Goldmedaillen von der Ruder-Europameisterschaft in Bulgarien. Fabio Kess wurde im leichten Männer-Einer Erster. Das Duo Valentin Lutz und Katrin Marchand triumphierte im paralympischen Mix-Doppel-Zweier.
Christina Schröder war das mit dem Sport. Und gleich nach den Nachrichten um 4.30 Uhr gehen wir im Plus-Minus-Podcast der Frage nach, wie TikTok sich in der Shoppingwelt etabliert. Bleiben Sie gern dabei.
ARD Infonacht. Nachrichten.
Um 4.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Feuer in einem Hamburger Krankenhaus sind drei Patienten ums Leben gekommen. Mehr als 50 Menschen sind verletzt, einige von ihnen schwer. Das Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde wird evakuiert. Ausgebrochen war das Feuer, den Angaben zufolge, in einem Zimmer im Erdgeschoss und breitete sich dann auf den ersten Stock auf. Feuerwehrleute konnten zahlreiche Patienten durch die Fenster ins Freie retten. Suchtrupps mit Atemschutzmasken gingen ins Gebäude. Aus Sicherheitsgründen wurden Teile des Krankenhauses evakuiert. Mittlerweile ist der Einsatz beendet. Die Polizei versucht, die Brandursache zu ermitteln. In einer Stichwahl bestimmen die Polen heute ein neues Staatsoberhaupt. Umfragen deuten auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem liberalen Warschauer Oberbürgermeister Trzaskowski und dem rechtskonservativen Nawrocki hin. Aus der Nachrichtenredaktion Thorsten Lange.
Erwartet wird ein Wahlkrimi um das Präsidentenamt. Bis zuletzt warben beide Kandidaten um Unterstützung in Polen, das tief gespalten ist. Liberale Kräfte stehen gegen konservative, proeuropäische gegen nationalistische. In der ersten Runde lag der liberale Rafał Trzaskowski nur knapp vor dem rechtskonservativen, parteilosen Kandidaten Karol Nawrocki, der von der nationalkonservativen PiS-Partei unterstützt wird. Die Wahllokale haben heute bis 21 Uhr geöffnet.
Bundeskanzler Merz reist kommende Woche zum Antrittsbesuch in die USA. Wie Regierungssprecher Cornelius mitteilte, wird Merz am Donnerstag US-Präsident Trump treffen. Aus Berlin, Barbara Kostolnik.
Es ist das erste persönliche Treffen der beiden seit Merz Amtsantritt vor drei Wochen. Auch zuvor waren sich die beiden lediglich flüchtig begegnet. Nach Angaben aus dem Bundespresseamt wird Trump Merz im Gästehaus des Präsidenten neben dem Weißen Haus übernachten lassen. Das gilt als besondere Ehre. Das große Thema bei den Gesprächen in Washington wird sein, wie der Krieg in der Ukraine beendet werden kann. Merz hatte in den vergangenen Wochen zusammen mit anderen europäischen Staats- und Regierungschefs öfter mit Trump telefoniert. Die Bemühungen um eine Waffenruhe kamen aber nicht voran.
In Mannheim ist an den vor einem Jahr getöteten Polizisten Ruven Lauer erinnert worden. Zu der Gedenkfeier waren unter anderem Bundesinnenminister Dobrindt und Baden-Württembergs Innenminister Strobel gekommen. In einem offenen Brief schrieb die Familie, sie hoffe immer noch, dass Ruven nicht umsonst gestorben ist. Der Polizist war vor einem Jahr auf dem Mannheimer Marktplatz von einem Afghanen mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt worden. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Am Tage wechselhaft, zeitweise etwas Regen und Gewitter, später zwischen Nordfriesland und dem Saarland Aufheiterungen, Höchstwerte 18 bis 29 Grad. Am Montag Schauer und Gewitter, über der Mitte oft trocken, 16 bis 24 Grad. Es ist 4.33 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Die A42 Kamp-Lindfort Richtung Dortmund ist zwischen Duisburg-Bahl und Duisburg-Beek in beiden Richtungen bis morgen früh gesperrt. Und die A67 Mannheim-Darmstadt ist in Höhe Griesheimer Dreieck wegen Bauarbeiten in beiden Richtungen noch bis 5 Uhr gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
weiter mit Detlef Karg im Studio. Guten Morgen. Kaufen und Verkaufen über eine App, das ist längst Standard in vielen Bereichen. Egal ob für Kleidung, Kosmetik, Urlaub oder auch für speziellere Dinge wie Autoersatzteile oder Antiquitäten. Ein großes Geschäft, in das vor kurzem auch TikTok eingestiegen ist. Allerdings geht die sonst so knallig bunte App mit ihren Kurzvideos sehr behutsam vor, diese Shop-Funktion nun bekannt zu machen. Warum das so ist und was hinter dem TikTok-Shop steckt, darum geht es jetzt in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts mit Anna Planken und David Alf.
Starten wir los. Heute geht's um TikTok, aber nicht um den Knatsch zwischen der EU und der Plattform, sondern um
Shopping bei TikTok.
Das ist niegelnagelneu. Mhm. Und dein Sohn könnte womöglich das allererste Opfer dieser neuen TikTok-Masche sein.
Ja, aber er war schon grundkritisch. Der kam an und sagt, Mama, weißt du, was jetzt Krasses bei TikTok gibt? Da kann man in einem Video direkt sehen, welche Hose einer anhat und die sofort nachkaufen.
Im Prinzip erlebt dein Sohn jetzt bei TikTok das, was vor 5, 6 Jahren so bei Instagram losging. Man kriegt nicht nur den ganzen Tag tolle und nicht so tolle Produkte unter die Nase gerieben, man kann sie auch direkt kaufen. TikTok also nicht mehr nur fürs Entertainment oder als Infoquelle, sondern auch als eine Art digitales Einkaufszentrum. Und ich sag's mal so, das ist ein großes Einkaufszentrum, ein riesiges Einkaufszentrum und zwar viel riesiger als alles, was wir da bislang so kennen. Bei uns in Deutschland wird TikTok mehr als doppelt so viel genutzt wie YouTube und sogar mehr als dreimal so viel wie Instagram. Jugendliche zwischen 16 und 24 Jahren nutzen TikTok bis zu 3 Stunden am Tag.
Und genau dahinter wittert TikTok jetzt das Riesengeschäftsmodell. Zusätzlich zu all den anderen 1000 Online-Shops, Amazon, Zalando, Otto und wie sie alle heißen. Aber TikTok-Shop ist schon anders, gehört in eine eigene Schublade.
Stimmt, denn TikTok ist ja zuallererst mal eine Social-Media-Plattform. Die Leute sind nicht zum Shoppen auf TikTok, sondern sie sind da, um lustige Videos zu schauen. Einfach für den Spaß, um sich kurz von der Arbeit abzulenken, um überrascht zu werden, um zu kommentieren und sich zu vernetzen.
Und natürlich, es gibt da ja schon lange Werbung für alle möglichen Produkte auf Social Media. Und es gibt auch schon lange die Möglichkeit, was anzuklicken und zu kaufen. Aber der Unterschied ist, im TikTok-Shop muss man gar nichts extra machen. Du wirst nicht wie bei Instagram auf die Webseite des Anbieters weitergeleitet. Du bleibst einfach in deiner Unterhaltungs-App TikTok.
Genau, du guckst wie immer Videos oder Livestreams, da steht dann, keine Ahnung, eine Frau mit einer Jeans, die natürlich super bequem ist, klar, weil 2% Stretch-Anteil. Und ich kaufe, während ich das Video weiterschaue, genau diese Hose. Ich muss mich nirgendwo anmelden, muss auch meine Infos nirgendwo eintragen, klick, Paket, kommt zu mir nach Hause.
Dieses simple Prinzip hat in China das Einkaufen insgesamt völlig umgekrempelt. Wir konnten uns das gar nicht so richtig vorstellen. Und deshalb haben wir unseren ARD-Korrespondenten Benjamin Eisel gefragt, erklär uns doch mal bitte, wie das mit TikTok bei euch in China so abläuft.
Man sieht das wirklich überall. Also in der Bahn scrollen sich die Leute dadurch, Bauarbeiter, die eine Pause machen, egal ob alt oder jung. Bei uns in Europa ist es ja so, dass TikTok eher was für junge Leute ist. Das ist es hier überhaupt gar nicht. Also wirklich von Rentnern bis zu ganz kleinen Kindern, alle nutzen diese Kurzvideo-Apps. Und da wird natürlich auch ganz viel eingekauft.
Kurzvideo-Apps sind in China unfassbar beliebt. TikTok gibt es dort seit 2016 und unser Kollege Benjamin sagt, die App ist in China so wichtig, das kann man sich hier in Deutschland gar nicht vorstellen. In China gibt es super viele Leute und zwar viel mehr als bei uns. Die gehen gar nicht mehr in den Supermarkt oder in irgendeinen stationären Laden. Die kaufen nur noch online ein. Von alt bis jung. Das geht durch die Bank so.
Muss man sich so vorstellen, da stehen Leute vor einem Smartphone, halten Dinge in die Kamera und preisen sie an. Also sprechen die ganze Zeit und verkaufen diese. Die Leute, die sich das angucken, die können dann direkt zuschlagen oder sie können auch kommentieren, Fragen stellen, mit dem Host sozusagen, mit dem Verkäufer sprechen. Und das gibt's wirklich in allen Bereichen in China. Auch ich war neulich auf einem Spargelhof und da wurde dann der Spargel verpackt und auch gleich live gestreamt.
Und in China gibt's viele Kurzvideo-Apps. TikTok ist aber mit Abstand die beliebteste. Sie hat im Moment mehr als 700 Millionen aktive Nutzer. Heißt, aufs ganze Land gerechnet, China hat 1,4 Milliarden Einwohner. Ungefähr die Hälfte aller Menschen im Land nutzt TikTok. Zum Vergleich in Deutschland ist es nur ein Viertel der Bevölkerung, aber vor allem sind es bei uns die Jungen.
Und nochmal nach China. TikTok ist da ja nicht nur Unterhaltung, nicht nur Shopping, sondern auch die Hauptinformationsquelle. Aber TikTok heißt in China gar nicht TikTok, so wie im Rest der Welt, sondern es gibt eine komplett auf den chinesischen Markt zugeschnittene Variante. Nach außen abgeschottet, vom chinesischen Staat kontrolliert und zensiert. Und sie heißt Douyin.
Und auch das chinesische Douyin gehört, wie unsere TikTok-Variante, zum chinesischen Konzern ByteDance. Und auch wenn der keine konkreten Zahlen veröffentlichen will, kann man sagen, Douyin bringt dem Mutterkonzern ByteDance viel Geld ein, sagt unser ARD-China-Korrespondent Benjamin Eisel.
Was man weiß, ist, dass ByteDance vor allem mit Douyin Geld verdient, viel mehr als mit TikTok, obwohl TikTok mehr Nutzer hat. Und das liegt unter anderem an diesem Livestream-Shopping, denn von jedem verkauften Artikel bleibt was bei Douyin hängen und es wird geschätzt, dass im Jahr ein paar hundert Milliarden Euro umgesetzt werden, umgerechnet. Und deswegen ist Douyin auch so wichtig für den ByteDance-Konzern.
Die App verschafft dem Konzern eine riesige Marktmacht und sie sorgt auch innerhalb von China für jede Menge Arbeitsplätze. Beim Konzern ByteDance sollen 150.000 Menschen arbeiten.
Sehr viele von denen arbeiten natürlich bei Douyin. Abgesehen davon gibt es eben ja dieses Riesenbusiness, das drumherum entstanden ist, durch Content Creator, durch Livestreamer, durch Leute, die Sachen dort verkaufen. Und da sind Millionen Menschen in China involviert, die natürlich nicht direkt was mit dem Konzern zu tun haben.
Da zeigt sich auch ganz gut, wie durch Online- oder Livestream-Shopping so ein ganzer Wirtschaftszweig entstehen kann. Und zwar sogar mit einer Komponente in der Wertschöpfung, die sich für uns völlig verrückt anhört. Damit in China rund um die Uhr ohne Pause geshoppt werden kann, erschaffen manche Livestream-Verkäuferinnen und Verkäufer sogar virtuelle Doubles von sich. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Dann läuft das Geschäft weiter, auch wenn der Mensch ja sowas Komisches machen muss, wie zwischendurch mal ins Bett gehen. Wahnsinn, oder? Die Frage ist, ob sich sowas vielleicht auch irgendwann bei uns in diese krasse Richtung entwickeln kann. Crazy Dauershopping like China. Dann hätte sowas wie ein TikTok-Shop die Möglichkeit, auch bei uns genauso krass einzuschlagen wie in China.
Ja, denn Shopping-Gewohnheiten, die können sich auch ändern, auch in Deutschland. Und ByteDance weiß, wie viel Geld man mit Live-Shopping und Video-Shopping machen kann. Also irgendwie auch klar, dass sie auch außerhalb von China mit dem TikTok-Shop Geld verdienen wollen.
Ist es also nur eine Frage der Zeit, bis wir uns in Deutschland genauso an Live-Shopping gewöhnen wie die Menschen in China? Denn so ganz abgeneigt sind wir von der Grundidee Live-Shopping hier in Deutschland ja auch nicht. Erinnerst du dich noch? Teleshopping damals. Riesending, vor allem in den 90ern. Zig Fernsehsender, auf denen permanent Verkaufssendungen liefen. QVC, Home Shopping Europe und wie sie nicht alle hießen.
Es gibt immer noch ungefähr 20 Shopping-Sender in Deutschland. Das hat uns ein Branchenverband gesagt. Und die senden mittlerweile natürlich auch im Internet. Umsatz im letzten Jahr geschätzte 2,3 Milliarden Euro.
So, also wenn wir jetzt diese deutsche Live-Shopping Tradition Teleshopping, so möchte ich es mal nennen, nehmen und das Ganze kombinieren mit einer modernen App wie TikTok Shop, dann könnte dieses Konzept vielleicht bei uns auch aufgehen. Video gucken, Artikel anklicken, fertig. Schon ist das Teil bei uns zu Hause. Mein Namen, meine Adresse, meine Zahlungsdaten, alles schon hinterlegt. Shopping in einem Handstreich so nebenbei.
Ja, und jetzt ist der TikTok-Shop bei uns seit einigen Wochen angelaufen und wir gucken mal, wie sich das Ganze hier in Deutschland entwickelt. Dafür hat sich unser Plus-Minus-Team natürlich den Shop genau angeschaut, aber wir haben auch mit TikTok-Fans und mit mehreren Handelsexperten gesprochen. Und was dabei rauskam, das hat uns einigermaßen überrascht.
Verrückt nämlich, dass viele junge Leute, die sonst regelmäßig auf TikTok unterwegs sind, noch gar nicht mitgekriegt haben, im Gegensatz übrigens zu meinem Sohn, dass es diese neue Shopping-Funktion jetzt gibt. Wir haben in der Innenstadt von Mainz ungefähr 50 junge Leute angesprochen. Ungefähr die Hälfte hat gesagt, ja, wir nutzen TikTok. Hä, aber was ist denn das für eine neue Shopping-Funktion? Noch nie was von gehört.
Über TikTok-Shop an sich habe ich noch nichts gehört, nein.
Nee, eigentlich nicht, glaube ich, oder? Habe ich noch nie drauf geachtet.
Ist neu, glaube ich.
Und auch die, die Bescheid wissen und den TikTok-Shop aktiv suchen, der ist gar nicht so leicht zu finden in der App.
Komisch, oder? Der neue, heiße Marketing-Scheiß taucht irgendwie doch noch nicht flächendeckend auf. Das ist verwunderlich.
Aber wie funktioniert das Shoppen denn jetzt genau? Es funktioniert über den Feed der User. Das ist die Seite, wo einem der Algorithmus Videos ausspielt. Da können auch welche dabei sein, in denen was verkauft wird. Die Artikel sind dann in der App hinterlegt und ich kann die gewünschten Teile virtuell in meinen Einkaufswagen legen oder sie direkt kaufen. Und es gibt in der App einen Button namens Shop-Tab. Aber den sehen momentan noch nicht alle. Diese Funktion wird erst in den kommenden Monaten und zwar schrittweise für alle ausgerollt. Und hinter diesem Shop-Tab verbirgt sich ein Marktplatz zum Stöbern mit allen möglichen Produkten. Laut TikTok natürlich unter anderem so angeordnet, dass es dem mutmaßlichen Nutzerinteresse entspricht und auch je nach Kaufwahrscheinlichkeit weiter oben oder weiter unten.
Man kann aber auch Produkte suchen. Wenn ich das Wort Make-up eingebe oder ich versuche, eine konkrete Marke zu finden. Wenn die Firma beim TikTok-Shop mitmacht, dann kann ich auf deren Profil ein kleines Einkaufskörbchen anklicken und mir alle Produkte dieser Marke anschauen.
Was gibt's noch in der bunten Shopping-Welt von TikTok? Es gibt Shops, die Termine ankündigen für Live-Shopping-Events. Die kann ich mir dann merken und später live anschauen. Da kann ich auch Fragen zu Produkten stellen und natürlich shoppen.
Und was für Sachen finde ich auf TikTok-Shop? Da muss ich ja schon wieder zugeben, das ist wieder die total falsche Frage, der falsche Ansatz. Bei TikTok Shop suchst du ja eigentlich nichts. Du gehst ja eigentlich nicht auf TikTok, weil du shoppen willst, sondern wegen der lustigen Videos, hast du vorhin schon gesagt. Aber dann, zack, du suchst nicht und trotzdem schnappt die Falle zu. Du siehst was, das dir gefällt, T-Shirt, witziger Aufdruck vielleicht oder ausgefallene Süßigkeiten. Findest du cool, willst du haben? Und du kaufst das, ohne dass du das vorhattest, quasi nebenbei.
Ja, eigentlich ist Shoppen auf TikTok wie so eine Art moderner Schaufensterbummel. So wie andere Leute durch die Innenstadt laufen, eigentlich nichts brauchen und dann doch mit vollen Tüten nach Hause kommen. Machst du das noch? So gehst du am Wochenende so einfach so mal in die Stadt? So ohne richtiges Ziel?
Selten, ehrlich.
Du? Aber hat man früher gemacht, ne?
Ja.
Nee, aber auf gar keinen Fall.
auf gar keinen Fall. Okay, es ist aber auch wirklich tricky, weil das so nebenbei passiert. In der Stadt musst du noch in das Geschäft reingehen, musst dich samstags in die ellenlange Schlange stellen zum Bezahlen. Das geht im Internet natürlich einfach. Und dann nebenbei das Gemeine aus dem Bauch raus. Und das weiß jeder, der sich damit mal beschäftigt hat. Das ist eine schlimme Rubrik, Impulskäufe, reine Lustgeschichte. Und bevor ich checke, wie unnötig dieses Geld ausgeben war, abgebucht.
Ja, also so wenig ich in echte Innenstädte gehe und dort in echten Läden kaufe, so oft kaufe ich Quatsch im Internet, weil er so an mir vorbeigeflogen ist. Muss ich an der Stelle auch mal transparent
machen. Totales Opfer.
Ich bin ein richtiges Opfer.
Ein Shopping-Victim.
Wir müssen eine Sache noch klären. Was gibt es denn da überhaupt? Welche Impulse werden da bedient? Was kaufe ich da als nächstes? Eine Waschmaschine, Expeditionsrucksäcke, anderer teurer Kram.
Ich würde sagen, nö. Im Norden nennt man das, da gibt's eine Menge Tüdelkram, ne? So Zeug, was gerade so preiswert ist, dass du wenig drüber nachdenkst und es dir am Ende auch nicht so hammermäßig wehtut, du das gar nicht bereust. Geschickt, oder?
Ja, es ergibt auch Sinn. Richtig teure und komplexe Produkte kauft man halt eher nicht so nebenbei, aber so ein bisschen Beauty, ein bisschen Lifestyle, Mode. Bei TikTok-Shop funktioniert alles, was eben nicht die Welt kostet und trotzdem glücklich machen kann. Unser Team hat ein paar TikTok-Usern über die Schulter geschaut und diese bunte Auswahl gefunden.
Handcreme, Nudeln, Parfüm.
Schrott, so wie bei Temu. Eine Freundin von mir hat sich da sogar, glaube ich, so ein Lechserum gekauft und die meint, es ist gut.
An dieser Stelle eine kurze Info für alle Eltern, die jetzt gerade schon Schweißperlen auf der Stirn haben und Schnappatmung kriegen, weil sie überlegen, oh nee, was können meine Kinder denn jetzt demnächst da so bestellen? TikTok-Shop ist ab 18. Der Shop soll nur erwachsenen Nutzerinnen und Nutzern angezeigt werden, sagt TikTok. Schließt allerdings auch nicht aus, dass trotzdem einige Jugendliche den Shop sehen. Manche haben beim Registrieren ein falsches Geburtsdatum extra angegeben oder da ist irgendein Fehler passiert. TikTok sagt, es versucht jedenfalls solche Profile aufzuspüren durch Technologie und Stichproben, aber auch User und Eltern sollen sowas melden können. Und dann wird die Shop-Funktion für das Profil dieser Jugendlichen abgeschaltet, heißt es.
Und wer den Shop nutzt, braucht ja auch eine Kreditkarte, einen PayPal-Account oder muss ein anderes Zahlungsmittel hinterlegen. Sowas haben Kinder und Jugendliche ja bestenfalls nicht oder nur auf Guthabenbasis. Von daher gehen wir mal davon aus, das Risiko, sinnlos shoppen, bis der Arzt kommt, besteht vor allem für Erwachsene.
Wie dich.
Wie mich, vielleicht.
Vielleicht. Aber lass uns jetzt nochmal aufs Sortiment gucken und auf das, was man im TikTok-Shop so finden kann. Da ist ja, wie gesagt, eher nicht die Idee, dass man gezielt irgendwas sucht. Aber wenn man mal sucht, merkt man ganz schnell, so heiß ist der Shop dann doch vielleicht nicht. Viele Händler, Hersteller und Marken sind da gar nicht. Man muss sich nämlich extra für den TikTok-Shop registrieren lassen und das wollen nicht alle.
Es gibt einige wenige große Namen, die sofort mitgemacht haben. Das waren zum Beispiel der Modehändler About You, der Kostümanbieter Deiters und Nivea.
Aber, und jetzt wird spannend, große Namen sind bei TikTok Shop in Deutschland im Moment eher die Ausnahme. Wahrscheinlich, weil sie auf ihre eigenen Online-Shops setzen und auf ihren eigenen direkten Kontakt zu ihren Kundinnen und Kunden. Und sie wollen sich ja auch nicht abhängig machen von irgendeiner Plattform wie TikTok, die am Ende ja mit ihrem eigenen Algorithmus entscheidet, wem sie wann welches Video in den Feed spült.
Und das sehen manche Experten sogar als eine echte Gefahr für Marken. Wenn die plötzlich gleichberechtigt neben irgendwelchen Billigprodukten erscheinen, dann kann das der Marke auch schaden. Und eine Sache hätten wir fast vergessen, eine Provision will die Plattform natürlich auch.
Natürlich.
Insofern müssen Händler und Hersteller Nutzen und Risiko für sich abschätzen. Einige experimentieren deswegen mit dem TikTok-Shop, aber den eigenen Online-Shop dafür aufgeben, eher nicht.
Das heißt jetzt nicht, dass die großen Händler und Marken TikTok komplett ignorieren. Aber große Marken nutzen die Plattform anders, zeigen zum Beispiel ihre Sachen, aber verkaufen sie trotzdem nur über den eigenen Shop oder stellen nur wenige ausgewählte Produkte im TikTok-Shop zur Verfügung. Und das mit gutem Grund, sagt uns Uni-Professor und Direktor des Instituts für Handel der Universität des Saarlandes, Bastian Popp.
Auch das wird ja am Ende dazu führen, dass TikTok-Shop nie in der Lage sein wird, alles, was wir hier bislang sehen, wegzunehmen, weil sie eben für die besten Sneaker, die noch ein ganz besonderes Design haben, dann doch in irgendein exklusives Sneaker-Fachgeschäft gehen müssen.
Was du aber garantiert bei TikTok finden wirst, sind kleinere Firmen, die dir erstmal gar nichts sagen. Für unbekannte Marken und Hersteller kann TikTok eine große Chance sein, sagt einerseits die Plattform selbst, klar, aber das sehen auch viele Handelsexperten so. Zum Beispiel Aline Mulik vom Bundesverband für E-Commerce und Versandhandel.
Also gerade wenn man jetzt einen kleinen Laden nimmt, der irgendwo auf dem Land sitzt, wo es wenig Laufkundschaft gibt, für den ist es natürlich eine Möglichkeit, eine breitere Kundengruppe zu erreichen. Der hat dann vielleicht auf seinem Videokanal auch nur 20 Leute, die ihm zuschauen, aber das wird schon durchaus viel mehr sein, als am Tag in seinen Laden kommen.
Kleine, unbekannte Hersteller können quasi nur gewinnen. Plus Minus hat mit einem der Gründer von Nifta gesprochen. Das ist ein junges Unternehmen aus Ludwigshafen in Rheinland-Pfalz. Die verkaufen Gaming-Zubehör, zum Beispiel Mauspads, Tastaturen, Computermäuse. Alexander Jacobi sagt, sie waren von Anfang an auf TikTok und nutzen jetzt auch den Shop. Dafür haben sie von TikTok sogar eine Schulung bekommen, wie man sich am besten präsentieren kann mit konkreten Tipps, wie Verkaufsvideos und Streams erfolgreicher werden können.
Ist natürlich auch purer Eigennutz. Natürlich will TikTok die Verkäufe über den Shop ankurbeln. Ob die Rechnung aber auch für Nifta aufgeht, das kann man noch nicht sagen. Die Verkaufszahlen sind bisher nicht explodiert, aber die Hoffnungen von Alexander Jacobi sind schon groß.
Wir denken schon, dass es ein großer Hebel für uns Unternehmen werden kann, dass wir uns damit vielleicht auch sogar verdoppeln. Aber das ist jetzt eine Frage der Zeit.
Momentan zahlt Nifta vom Gesamtbetrag einer Bestellung 5% Provision an TikTok. Der Mitgründer findet das fair. Wenn wir das mal so vergleichen mit Amazon zum Beispiel, die verlangen nach eigenen Angaben zwischen 7% und 20% Verkaufsgebühr. Wie viel für welchen Artikel anfällt, das kommt dann auf das Produkt und den Verkaufspreis an.
Also nochmal zusammengefasst. Seit kurzem gibt es TikTok-Shop auch in Deutschland. Das Besondere ist, man kann, während man Videos schaut, einfach nebenbei bequem Dinge shoppen, ohne die App zu verlassen. Name, Zahlungsdaten, Adressen, alles hinterlegt. Das macht Shoppen auf der einen Seite super komfortabel. Auf der anderen Seite lockt es einen halt volle Kanne in Impulskäufe rein. Und das merkt man ja oft gar nicht.
Was halten wir noch fest? Wer konkret nach was Bestimmtem sucht, zum Beispiel nach irgendwie seinen Lieblingsturnschuhen oder seiner Lieblingsmarke, der könnte Pech haben. Denn nicht alle verkaufen überhaupt und wenn ja, vielleicht nicht alles über den TikTok-Shop. Und eine wichtige Frage bleibt noch offen. Funktioniert dieses neue Shopping-Prinzip überhaupt bei uns in Deutschland? Ist das, was in China so erfolgreich ist, auch was für uns, sodass es sich langfristig und auch durch alle Generationen weg in Deutschland durchsetzen kann?
Um das zu beantworten, gucken wir zum Schluss nochmal auf einen Markt, der unserem so ein bisschen ähnlicher ist als der chinesische. Werfen wir einen Blick in die USA. Da gibt's den TikTok-Shop schon länger.
Genau, seit Herbst 2023. Und die Entwicklung die scheint echt beeindruckend zu sein. Allein am Black Friday im vergangenen Jahr sollen Waren im Wert von 100 Millionen Dollar über den TikTok-Shop verkauft worden sein. Dreimal so viel wie im Jahr davor. Und es gibt Schätzungen, dass der TikTok-Shop im gesamten letzten Jahr 9 Milliarden Dollar umgesetzt haben soll. Wie viel Geld TikTok selbst über Provisionen an den Verkäufen auf der Plattform mitverdient, das ist natürlich Betriebsgeheimnis, schön unklar. Das wird natürlich nicht veröffentlicht. Die USA sollen aber der wichtigste Markt für TikTok sein, außerhalb von China.
Aber mittlerweile gibt es auch immer wieder Kritik am TikTok-Shop. Nutzerinnen und Nutzer in den USA kritisieren zum Beispiel, dass die Qualität der Artikel stark nachgelassen habe. Sie sprechen teilweise von zu viel Schrott, der dort verkauft werde. So ein bisschen wie das Nutzerinnen und Nutzer von Temu oder Shein kennen.
Und noch ein Kritikpunkt wird immer wieder laut. Viele Userinnen und User finden, TikTok sei zu kommerziell geworden. Nach eigenen Aussagen werden ihnen zu viele Videos und Streams mit Kaufangeboten angezeigt und dazwischen auch noch eine Menge Werbeanzeigen.
Ja, andererseits, denselben Vorwurf gab es bei uns, als Instagram das Shoppen eingebaut hat, ja auch. Ja, nicht so konsequent integriert wie TikTok, aber trotzdem, das war schon sehr merkbar, wie auf einmal alle möglichen Händler auf diese Plattform gekommen sind. Da, wo vorher vor allem Freunde und so ein paar Influencer rumgehangen haben, da dachte ich dann zum Beispiel auch, schade eigentlich, ne? Macht die ganze Plattform irgendwie kaputt. Wird Instagram seither weniger benutzt? Nee. Benutze ich Instagram seither weniger? Nee. Kaufe ich Sachen bei Instagram? Auf jeden Fall.
Du bist wirklich so ein Shopping-Victim.
Nenn mich ruhig nochmal Opfer, ist schon okay.
Es ist doch Wahnsinn. Wahnsinn. Ich glaube, ich melde dich bei so einer Selbsthilfegruppe an. Der kauft alles, was ihm im Internet unter die Nase gesetzt wird. Okay.
Der TikTok-Shop, der steht in Deutschland noch ganz am Anfang. Alle Beteiligten müssen jetzt erstmal ihre Erfahrungen machen. Die Händler und Marken, die Plattform selbst, natürlich auch die Nutzerinnen und Nutzer. Momentan sind die noch ziemlich zurückhaltend, jedenfalls diejenigen, die mit uns gesprochen haben.
Also TikTok ist für mich Entertainment. Und wenn ich irgendwas auf TikTok sehe, was ich mag, dann gehe ich lieber nochmal eine andere App und kaufe das selbstständig.
Das ist halt nicht so eine App zum Einkaufen.
Ja, das ist eher so zum Gucken so auch. So. Ja. Ich würde mir, wenn, sowas bei anderen Läden holen. So.
Ich finde gerade dieses Komfortable macht es für mich zu sketchy. Dass es so einfach ist, Geld auszugeben und dass diese Daten eigentlich schon hinterlegt sind. Theoretisch könnten die ja durchgehend darauf zugreifen.
Die Leute sind misstrauisch und sie verknüpfen TikTok nicht mit seriösem Shopping. Noch nicht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum TikTok den Shop noch nicht so in den Vordergrund stellt und warum viele junge Nutzerinnen und Nutzer gar nichts davon mitgekriegt haben. Vielleicht ist das sogar so eine Art Learning aus den Erfahrungen aus den USA.
Für TikTok bietet der Shop nämlich nicht nur so ein immenses Potenzial, er ist auch ein existenzielles Risiko für die Plattform selbst. Zur Erinnerung, die Leute sind auf TikTok, um eine gute Zeit zu haben. Übertreibt es TikTok mit Shopping-Angeboten, dann sind die Leute auch ganz schnell genervt und eben vielleicht doch weg.
Schafft das Unternehmen diese Gratwanderung, dann gewöhnen sich die Leute wahrscheinlich total gern an diese neue Art des Shoppens. So wie du bei Instagram, ja. Ne? Hast dich super dran gewöhnt. Viele total. Händler und Marken gehen jedenfalls davon aus, dass Video- und Live-Shopping in Zukunft eine größere Rolle spielen werden. Ganz unabhängig von TikTok-Shop.
TikTok und Shopping, das war diesmal Thema im Plus-Minus-Podcast mit Anna Planken und David Alf. Und weitere Folgen finden Sie in der ARD-Audiothek.
Kultur.
Ein schwules Paar möchte ein Kind adoptieren und zwei englische Teenager lieben besondere Horrorfilme. Das sind unsere Tipps für Serien aus den Mediatheken, heute zusammengestellt von Anja Rosenow-Sottow.
Sie sind seit 8 Jahren ein eingespieltes Team, Gabriel und sein Freund Andy. Zu ihrem Glück fehlt nur noch ein Kind. Sie wollen eins adoptieren. In dem Verfahren müssen sie unter anderem eine Sozialarbeiterin überzeugen. Andy gelingt es mit seiner Offenheit schnell, einen guten Draht zu ihr zu entwickeln. Gabriel, der eine erfolgreiche Drag Queen in einem queeren Nachtclub ist, hat Probleme, sich zu öffnen. Zu tief sind seine Wunden aus der Kindheit. Er verliert früh seine Mutter und wächst als homosexueller Junge mit seinem streng katholischen Vater auf. Es folgen Drogenprobleme und ein zerrüttetes Verhältnis zum Vater. Aber das alles verschweigt Gabriel, um die Chancen auf eine Adoption nicht zu verspielen.
Ich kenne dich doch. Du plauderst schnell was aus. Außerdem hat sie uns gesagt, wir sollen nicht lügen und du kannst Lügen nicht ausstehen, also...
Ja,
aber ich lüge nicht. Stimmt doch. Ich gehe nur sparsam mit der Wahrheit um.
Doch dieses sparsame Umgehen mit der Wahrheit wird allmählich zur Belastung. Lost Boys and Fairies, wenn Söhne Väter werden, ist eine berührende Miniserie aus England. Bis zum 4. Juli in der Arte Mediathek. Dublin 1985. Die Teenager Billy und Cann können nichts anfangen mit Kinohits wie Ghostbusters oder Dirty Dancing. Auch Shining ist ihnen zu lasch. Sie lieben verbotene Horrorfilme, solche, die nur unter der Hand gehandelt werden. Bill und Cann tun alles, um an ihre VHS-Kassetten zu kommen. Selbst das Geld aus der Abschlussballkasse wird zweckentfremdet, um eine legendäre Sammlung zu vervollständigen.
Du verwaltest die Kasse und du hast das Geld nur investiert.
Investiert?
Sie bekommen ihr Geld wieder, wenn wir die Sammlung verkaufen.
Nur noch ein Band, die Nummer 72, fehlt ihnen. Auf der Suche nach dem Tape werden Bill und Cann aber in eine Mordermittlung verwickelt und geraten selbst unter Verdacht. Video Nasty ist eine spritzige Hommage an die VHS-Zeit der 80er. Ab sofort in der ARD Mediathek.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 5 Uhr mit Gabriela Kühne. Bei einem Feuer in einem Hamburger Krankenhaus sind 3 Patienten ums Leben gekommen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Wie viele, ist noch unklar. Aus der Nachrichtenredaktion Thomas Kuhlmann.
Es war ein Großeinsatz in der Nacht am Marienkrankenhaus im Stadtteil Hohenfelde. Ausgebrochen war das Feuer den Angaben zufolge in einem Zimmer in der Geriatrie im Erdgeschoss, wo vor allem alte Menschen versorgt werden. Als die Feuerwehr kam, standen die Flammen schon im ersten Stock. Feuerwehrleute berichten von dichtem Rauch und Hilferufen. Mehrere ältere Patienten konnten durch Fenster gerettet werden. Einige wurden später von Suchtrupps mit Atemschutzmasken nach draußen gebracht. Die Polizei versucht jetzt, die Brandursache zu ermitteln. Das Marienkrankenhaus ist mit rund 600 Betten und über 90.000 Behandlungen im Jahr eine der größten kirchlich geführten Kliniken in Norddeutschland.
Bundeskanzler Merz reist nächste Woche zu seinem Antrittsbesuch nach Washington. Am Donnerstag will ihn US-Präsident Trump im Weißen Haus empfangen. Ein Thema sollen die neuen Zolldrohungen gegen europäische Firmen sein. Aus der Nachrichtenredaktion Daniela Stahl.
Telefoniert haben Kanzler Merz und US-Präsident Trump schon mehrere Male miteinander. Da ging es vor allem um den Krieg Russlands gegen die Ukraine. Dass es zu einem Eklat kommt im Weißen Haus, wie etwa beim Besuch des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, wird nicht erwartet. Aber die jüngste Ankündigung von Trump, ab Mittwoch die Zölle auf Einfuhren von Stahl und Aluminium auf 50% zu verdoppeln, belastet Merz' Besuch. Deutschland würde davon besonders hart getroffen. Die USA sind für die hiesigen Stahlhersteller einer der wichtigsten Absatzmärkte.
In Berlin findet heute eine riesige Fahrraddemo statt. Zehntausende Menschen wollen auf 20 Routen aus dem Umland in die Innenstadt fahren. Viele Straßen und auch einige Autobahnabschnitte sind deswegen gesperrt. Organisiert wird die Sternfahrt vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Für den ADFC hat die Aktion auch eine politische Dimension. Der Club fordert unter anderem mehr sichere Radwege. Paris Saint-Germain hat zum ersten Mal die Champions League gewonnen. Im Finale schlug der französische Meister Inter Mailand klar mit 5:0. Es war das höchste Endspielergebnis in dem Wettbewerb. In Frankreich kam es nach den Spielen zu Zwischenfällen. In Grenoble sind 4 Menschen verletzt worden, als ein Auto in eine Gruppe von Fans raste. In Paris gab es Ausschreitungen und